Heute erkunden wir gemeinsam mit dem langjährigen VCM-Veranstalter Wolfgang Konrad die Welt des Laufens rund um Laufveranstaltungen. Wir werfen einen Blick zurück in die Geschichte, analysieren die Gegenwart und geben einen Ausblick in die Zukunft der Laufveranstaltungen. Wir lassen eine Ära des Laufsports Revue passieren und begeben uns in eine faszinierende Welt. Bereit, mit uns auf eine Laufreise zu gehen? Dann tauche ein in die Welt des Laufsports mit dem Runner Podcast.
Servus Wolfgang, herzlich willkommen im Runner Podcast.
Gern, hier in Salzburg, ja. Im Austria-Trend Hotel.
Für uns ist es eine besondere Ehre, dass wir heute mit der Persönlichkeit in Österreich sprechen können, die so viel Erfahrung und so viel Wissen über Laufen als sportliche Aktivität an sich und dann auch als organisiertes Event angesammelt hat, wie sonst kaum wer oder vielleicht sogar wie sonst niemand in Österreich. Also schön, dass du heute zu uns nach Salzburg gekommen bist.
Gerne.
Du bist mit Jahresende in Ruhestand gegangen. Das ist offiziell auch so verkündet worden, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Terminus Ruhe auf dich zutrifft. Du bist gesund, wirkst gut in Schuss, sprühst vor Vitalität. Also ich denke, es ist ein wichtiger, bedeutender Zeitpunkt für dein Leben, sowohl im Rückblick als auch im Blick nach vorne. Aber es ist auch ein Meilenstein für den Vienna City Marathon, weil eine sehr, sehr lange Ära jetzt zu Ende geht, in der du die wichtigste Veranstaltung in Österreich im Laufsport geleitet hast. Und für uns ist das eine optimale Gelegenheit, dass wir den Status quo des Laufens in Österreich einmal prüfen, einmal beleuchten, speziell anhand des Vienna City Marathons. Und nachdem bei uns gerne die erste Frage die schwierigste ist, damit der Fokus sofort geschärft ist, würde ich dich bitten, dass wir den VCM der Gegenwart mit seinen Dimensionen, mit seiner Bedeutung, dass wir den anhand von ein paar wenigen Stichworten und der kurzen Begründung dazu beschreiben.
Also, der Vienna City Marathon ist traditionell über 40 Jahre. Der Vienna City Marathon ist groß mit wieder 40.000 Teilnehmern. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, das wissen wir noch nicht genau. Vor allem nach der schweren Zeit 2020, wo wir absagen mussten wegen Corona. Der Vienna City Marathon ist auf einem sehr hohen Niveau, was die Veranstaltungsqualität betrifft. Auch was die Inszenierung der Gesamtveranstaltung betrifft. Sind wir vielleicht auch ein bisschen einzigartig. Der Vienna City Marathon ist nicht nur Breitensport, sondern er ist auch auf einem hohen Maße Spitzensport.
Darf ich gleich bei einem Punkt einhaken, die Inszenierung. Die ist seit vielen Jahren ein sehr wichtiger Punkt beim Vienna City Marathon und es geht im Laufsport nicht nur um Zeiten, nicht nur um das Sporttreiben, sondern auch um die Emotionen, die erlebt werden können. Warum ist diese Inszenierung so wichtig? Und ist das oft, wie sind die Rückmeldungen, die ihr aus der Läufer-Community bekommen habt die letzten Jahre, ist das ein Grund, warum man die Veranstaltung Vienna City Marathon nicht nur einmal auswählt, sondern vielleicht auch jährlich wiederholen möchte, dieses Erlebnis?
Wir haben relativ bald erkannt, dass wir, wenn wir uns, was den Vienna City Marathon betrifft, nur über die Teilnehmerzahl und über den Spitzensport definieren, kommen wir medial nicht durch. In Österreich ja, aber international nicht durch. Und fast so ein bisschen zufällig ist uns das bewusst geworden, dass wir den Vienna City Marathon inszenieren müssen, dass wir Themen vorgeben müssen, einfach um diese internationale mediale Aufmerksamkeit zu gewinnen. Mit den Siegerzeiten, die wir in Wien abliefern, gerade in der jetzigen Zeit, wo es so ein Riesenumbruch ist, kommen wir nicht durch. Ja. Und ich erinnere mich, es war im Jahr 2004, also jetzt 20 Jahre her, die Hälfte der Marathonperiode, da sind wir gesessen und haben darüber nachgedacht, was meinen wir? Und dann haben wir so eine Vision kreiert. Und aus dieser Vision ist ein Claim entstanden damals für das Jahr 2005 mit Run Vienna, Enjoy Mozart. 2005 war das große Mozart-Jahr. Und da haben wir zum ersten Mal gemerkt, hoppala, das funktioniert. Wenn wir den Sport, Vienna City Marathon, mit der Kultur, mit einem Thema besetzen, kann man eine Story erzählen. Man kann mehr erzählen, als wie nur über die Teilnehmerzahl und über den Spitzensport. Und das ist uns in den letzten 20 Jahren mit den verschiedensten Themen immer wieder sehr, sehr gut gelungen. Und es war dann teilweise schon so, dass wenn wir auf Messen gegangen sind, kamen Leute zu uns an den Band, und das beantwortet vielleicht auch deine Frage, sind Leute zu uns gekommen, auch Veranstalterkollegen zu uns gekommen und gesagt, und was habt ihr im nächsten Jahr vor? Was ist nächstes Jahr das Thema? Was ist nächstes Jahr der Schwerpunkt? Auch es gibt Sponsoren in unserer Veranstaltung, die das Gleiche fragen. Da geht man zum Jahresgespräch hin und dann sagen sie, und was habt ihr im nächsten Jahr vor? Also ich glaube, dass das ganz, ganz wesentlich ist. Wenige haben uns versucht zu kopieren. Einige haben es verstanden, das Salzburg-Marathon gehört sicher dazu, die das auch machen. Und das hat uns sicherlich in eine Position gebracht, in eine Situation gebracht, mit der wir gut leben können.
Diese Rückmeldungen und Nachfragen von Partnern und Laufbegeisterten, die du gerade geschildert hast, zeugt ja auch davon, dass diese Inszenierung authentisch erfolgt ist, dass sie möglicherweise mehrmals im Gesamterlebnis wie in einer City-Marathon dann so sich verankert hat im Erlebnis, dass es hängen geblieben ist. Wo ist die große Herausforderung, dass man das wirklich so breitflächig, die Inszenierung drüber stülpt, dass das wirklich authentisch hängen bleibt?
Indem man sich einfach Mühe gibt, darüber nachzudenken. Ja? Und ich bringe immer ein Beispiel. Wir haben begonnen und haben gesagt, Wien ist die Welthauptstadt der Musik. Also ist die Musik, vor allem die klassische Musik, ist die nicht aufgesetzt, sondern sie ist authentisch. Ja, das passt. Das passt zu unserer Positionierung. Die Positionierung passt zur Stadt, zur Veranstaltung. Klassische Musik hat etwas damit zu tun, oder und das Laufen haben wir was gemeinsam. Ja, beides ist vom Rhythmus geprägt. Ohne Rhythmus funktioniert die Musik nicht und ohne Rhythmus funktioniert auch das Laufen nicht. Wenn ich heute hergehe und sage, ich bin irgendwo in Europa und das ist der, und ich nenne meinen Marathon den Samba-Marathon, ist das aufgesetzt. Das funktioniert nicht. Ja, aber wenn ich hergehe und sage, Run Vienna, Enjoy Classic oder Run Vienna, Enjoy Music, dann funktioniert das.
Wenn wir den Vienna City Marathon jetzt in der Gegenwart so sehen, wie er ist, wie du ihn jetzt mit seinen Stärken auch geschildert hast, und du begibst dich ganz kurz gedanklich 25, 30 Jahre zurück in die Zeit, wo der Vienna City Marathon Schwung aufgenommen hat und wo sicher auch die Basis gelegt worden ist, dass er die Dimensionen erreicht, wie er jetzt seit dem letzten Jahrzehnt hat. Was von all dem, was du gerade geschildert hast, hättest du damals ehrlicherweise in die Kategorie Utopie verschoben? Welche sind realistische Ziele?
Utopisch habe ich nie etwas gesehen. Weil man muss in seinen Überlegungen überbordend sein. Ja? Weil wenn ich hergehe und das, die Vision, die wir damals gezeichnet haben, im Jahr 2005 oder im Jahr 2004, dass ich gesagt habe, meine Vision ist, die Straßen von Tokio leer zu fegen, haben mich alle für verrückt erklärt. Ja? Aber im Team, aber alle haben gewusst, nachdem ich es ihnen erklärt habe, was ich damit meine, haben verstanden, dass wir jetzt ganz, ganz groß denken müssen. Und nur aus einem Gedanken, der ganz, ganz groß ist, kann dann etwas werden. Aber wenn ich schon ganz unten anfange, dann kann nichts rauskommen. Wie ich begonnen habe 1989, war mein erster Marathon der erste Marathon unter meiner Verantwortung. Damals habe ich gesagt, Fernsehen live, über 10.000 Teilnehmer und eine Siegerzeit unter 2 Stunden 10. Und das haben mir die Leute damals schon nicht geglaubt. Und wo sind wir heute? Wir haben seit 30 Jahren Fernsehen live. Wir haben seit 10 Jahren weit, oder seit 30 Jahren weit über 10.000 Teilnehmer. Und über die Siegerzeiten von 2010, die sind nur zu verhindern, wenn das Wetter überhaupt nicht zusammenspielt würde. Ja, also das Ziel, das wir damals gesteckt haben, hat zwar für viele überzogen gewirkt, aber in Wahrheit sind es heute, müssten wir ganz neue Dimensionen festsetzen.
Hast du den Eindruck, dass diese Erfolgsstory einer City-Marathon, die natürlich auf die ganze österreichische Laufszene in weiterer Folge ausgestrahlt ist, dass die in der heimischen Öffentlichkeit ausreichend gewürdigt worden ist oder wird?
In der Öffentlichkeit glaube ich schon. Merke ich jetzt immer wieder, immer mehr, dass wenn du den Namen Wiener City Marathon in den Raum stellst, sofort Begeisterung aufbricht und ah ja, super, wie toll und wie krass. Also das glaube ich schon. Ich glaube, dass der Wiener City Marathon in der Gesellschaft schon lange angekommen ist. Schon sehr lange angekommen ist. Was mir nicht gelungen ist, da muss ich sagen, dass in manchen Bereichen der Gesellschaft die Veranstaltung nicht so angekommen ist, wie ich es gerne hätte.
Schließen wir vielleicht gleich
das an. Das ist mir nicht gelungen.
Was wäre die Vision gewesen in dem Bereich?
Zum Beispiel der Wiener City Marathon, das ist so, ja, das ist die Veranstaltung des Herrn Konrad mit seinem Team. Was mir nicht gelungen ist, was wir lange versucht haben, aber ich habe es aufgegeben, dass in Wien, wo die Veranstaltung stattfindet, dass man da sagt, das ist unser Marathon. Das ist nicht der Marathon des Herrn Konrad mit seinem Team, sondern das ist unser Marathon. Das ist mir nicht gelungen. Mhm.
Trotz, was ich immer so höre, 20.000 bis 25.000 Teilnehmer, die entweder in Wien wohnen oder aus Wien stammen.
Genau. Naja, ich meine nicht die Läufer selber oder die Bevölkerung, sondern ich meine zum Beispiel das politische Umfeld, die Stakeholder, dass sie das nicht erkennen als ein Produkt von Wien.
Und da siehst du Beispiele in Europa, ähnliche Veranstaltungsgröße, wo das anders ist?
Also wenn ich jetzt so höre, einen absoluten Highflyer, Valencia, kann man, glaube ich, man kann das so sagen, wo die Kommune sagt, das ist unser Marathon und da konzentrieren wir uns drauf. Das ist mir in Wien nicht gelungen.
Ja, das stimmt. Das ist von Valencia fast ein Aushängeschild der Stadt mittlerweile. Ja. Es hat sich natürlich jetzt viel ereignet über viele, viele Jahre beim Wiener City Marathon. Was sind herausragende Errungenschaften oder ganz entscheidende Etappen, für die im Rückblick, was der Wiener City Marathon darstellen konnte?
Der erste große Meilenstein war, dass der erste überhaupt stattgefunden hat. Ja, hätte es den ersten nicht gegeben,
hätte es den zweiten nicht gegeben.
Das ist einmal grundlegend. Ja. Das war einmal sehr, sehr wichtig. Der nächste große Gamechanger war, dass es uns gelungen ist, mit dem ORF gemeinsam den Wiener City Marathon live ins Fernsehen zu bringen. Das war ein Gamechanger. Und das war eine Win-Win-Situation für beide Seiten, für uns und für den ORF. Und der nächste große Kick war, und das ist auch ein Teil der Inszenierung, was auch medial weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat, als Haile Gebrselassie in Wien lief. Das war etwas Außergewöhnliches für die kleine Veranstaltung Wiener City Marathon im weltweiten Kontext. Dass diese Laufpersönlichkeit nach Wien kommt und dann nicht nur einen Marathon oder einen Halbmarathon läuft, sondern so wie wir es inszeniert haben mit diesem Catch Me If You Can. Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Dass uns das Ganze dann noch ein zweites Mal gelungen ist mit Paula Radcliffe, dass die gegeneinander gelaufen sind. Ja. Das war noch eine so drauf, aber das war nicht mehr das Außergewöhnliche. Das war dann schon fast ein bisschen, ja okay, das ist die nächste Stufe.
War das schwierig, so Legenden wie Heile oder Paula davon zu überzeugen, in Wien zu laufen?
Nein, eben nicht. Es war überhaupt nicht schwierig. weil eine Idee im Raum stand. Und wir mit dieser Idee uns, das Thema damals war, Heile läuft, sucht einen Halbmarathon irgendwo. Und ich habe gewusst, wenn ich mir nicht etwas Besonderes einfallen lasse, was ihn überzeugt, dann stehe ich nur im Wettkampf oder
Konkurrenz.
In Konkurrenz zu, wer zahlt mehr. Es ist, ihm ist es egal, ob er jetzt einen Halbmarathon dort läuft oder dort läuft oder dort läuft, der schaut sich den Kontoauszug an. Aber wenn du ihm etwas, wenn du ihn mit einer Idee begeisterst, dann entscheidet er sich, weil ihm die Idee gefällt und nicht, weil er dort 4.000 oder 5.000 oder 10.000 Euro mehr oder weniger bekommt.
Der Wien-Marathon hat auch in der direkten Organisationsarbeit große Errungenschaften erzielt. Ich denke mal, in der schnelllebigen letzten Zeit hat es ja gerade auf technischer Ebene viele schnelle Veränderungen gegeben. Du kannst wahrscheinlich Geschichten erzählen, wo noch telefoniert wurde, wo Presseaussendungen per Fax in die Redaktionen geflattert sind. Das wirkt jetzt für die neue Generation wie aus einer anderen Welt. Welche wichtigen Etappen sind da gelungen?
Sehr viele. Weil man muss einmal eines wissen. Ja? Gehen wir 40 Jahre zurück oder gehen wir 35 oder 30 Jahre zurück, da gab es, was die Event-Infrastruktur betrifft, nichts bis wenig. Ja? Heute kann man alles per Telefon bestellen. Alles. Oder bei E-Mail. Damals, wie nach dem 5. Marathon, wo ich ihn übernommen habe, hat es in ganz Wien 50 Absperrgitter gegeben. Absperrgitter. 50 Stück in ganz Wien.
Für 42 Kilometer nicht so viel.
Ist nicht viel. Ja. Es gab keine Eventzelte, so wie sie heute, wie es das heute gibt. Diese Pagodenzelte, diese Weißen, stehen bei jeder Veranstaltung. Das gab es nicht. Es gab keine Funkgeräte. Es gab niemanden, der in Wahrheit Funkgeräte verliehen hat in die Eventbranche hinein. Wir sind diejenigen gewesen, die einen Händler überzeugt haben, dass es doch besser wäre, wenn er Funkgeräte nicht nur verkaufen würde, sondern wenn er sie verleihen würde. Der wurde reich in der Zwischenzeit, weil alle, ganz Österreich, bei ihm Funkgeräte ausgeborgt hat. Zeitnehmung war ein irres, schwieriges, verrücktes Thema. Wie kann man bei einer Veranstaltung mit hunderten, tausenden Teilnehmern Zeiten korrekt stoppen? Alleine der Druck von Startnummern war ein Abenteuer. Wir haben noch 1989 bei meinem ersten und auch noch, ich glaube, beim zweiten Marathon haben wir Startnummern auf endlos Papier mit Nadeldrucker ausgedruckt. Tagelang, 24 Stunden liefen die Drucker. Ja, heute ist das ein Telefonanruf. Genauso wie die Zeitnehmung. Und ich traue mich fast zu sagen, dass keine Innovation im österreichischen Laufsport seit 1984 oder dass es keine Innovation gibt, die nicht vom Wien-Marathon ausgegangen wäre. Und nicht wir irgendwie entwickelt, überlegt, studiert, geplant, getestet und eingesetzt haben. Selbst die Computerchip-Zeitnehmung, die heute auf der ganzen Welt. Wir waren der erste Marathon auf der Welt, der ohne Backup-Lösung, jeden Teilnehmer mit einem Computerchip gestoppt hat. Gegen den Unkenruf aller, vor allem der internationalen Verbände, ja, die damals gesagt haben, ja, das entspricht ja nicht dem Regelwerk. Da habe ich gesagt, ja Freunde, da müsst ihr die Regeln ändern, aber doch mit der Entwicklung erfolgen. Wir haben es einfach durchgezogen.
Vieles davon ist halt State of the Art.
State of the Art.
Jetzt hat es einige VCM-Wochenenden mittlerweile gegeben, wo ich die ja erlebt habe persönlich. Wo ja die Anspannung an dir fast ein bisschen gefühlt habe, die durch den Druck der Verantwortung für diese für die Organisation eines Events mit diesen Dimensionen ausgelöst worden ist. Bei den meisten der 40.000 Teilnehmer war es sicher so, dass die in dem Moment entspannt haben, was die Medaille im Ziel um den Hals gehängt gekriegt haben. Wo war für dich so typischer Zeitpunkt im Verlauf des Wochenendes, wo bei dir die Last abgefallen ist, wo du dir sicher warst, jetzt läuft alles gut oder vielleicht jetzt ist alles gut gelaufen?
Das ist ein fließender Prozess. Das ist sicherlich das erste Mal, wenn der Startschuss gefallen ist. Da denkst du aber an das jetzt nicht, dass du sagst, es fällt die Last von mir ab, wenn es einmal rennt. Ja? Wenn sich einmal die Massen in Bewegung setzen. Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren sehr oft entspannt war oder sehr viel entspannt war. Ganz entspannt bist du dann, wenn du im Auto sitzt und nach Hause fährst, am Mond. Aber es gibt das sind immer so Up and Downs. Dann passiert irgendeine Kleinigkeit oder passiert irgendwas während der Veranstaltung, dann geht natürlich der Adrenalin rauf und der Pulsschlag rauf. Meistens war es dann, also wenn ich mich jetzt ganz schnell erinnern kann, wo ich richtig am Limit war, das war vor einigen Jahren, ich glaube, es war die Damensiegerin, die im Ziel kollabiert ist. Und da habe ich dann mit unserem Veranstaltungsarzt ein paar Dinge eingeleitet. Da war ich am Limit. Bis ich gemerkt habe, okay, das geht gut aus. Das war, ja, das, was mir jetzt so spontan einfällt. Wenn es schief gegangen ist, dann kannst du nicht mehr entspannen, dann bleibt es.
Aber du bist öfters dann wirklich entspannt heimgefahren?
Ja. Am Abend bin dann sehr zufrieden. Hat auch Jahre gegeben, wo ich mir gedacht habe, das war jetzt semi-optimal. Ja. Aber im Großen und Ganzen schon immer entspannt. Vor allem schon am nächsten Tag, wenn du es am nächsten Tag aufhast, dann denkst du, es ist vorbei. Ja.
Wenn du das Bild siehst von einer Läuferin oder einem Läufer, der ins Ziel des Vienna City Marathon läuft und zum Jubel die Arme ausstreckt, was empfindest du da?
Da bin ich relativ emotionslos. Also denke ich mir, okay, der hat jetzt seinen Job gemacht, der hat es gewonnen, der hat seinen Job gemacht und er ist im Ziel. Und okay, dann freut man sich sogar, okay, war halt kein Streckenrekord oder ja, Streckenrekord, interessant. Ja. Gut, oder sehr gut. Aber nachdem wir ja, das ist wirklich so, ja, wir uns ja nicht nur über die Spitzenzeiten deklarieren, hat das eigentlich nur so ich will jetzt sagen, untergeordnete Rolle, aber es ist nicht das Wichtigste.
Aber ich hab tatsächlich gemeint, die Durchschnittsläuferin oder der Durchschnittsläufer.
Was ich mir da denke. Schön, dass du da sein.
Verwandt dazu, aber diesmal kriege ich, glaube ich, eine ausführlichere Antwort. Eine Episode, die mich persönlich sehr berührt hat, weil ich dank meiner kleinen Kinder das gut verstehen habe können, wo letztes Jahr, als du im Ziel des Kinderlaufs gewartet hast und deine kleine Enkelin in den Park genommen hast.
Luise.
Das war für wenige Momente offensichtlich ein anderer Wolfgang Konrad, weil der losgelöst war vom gesamten Geschehen rundherum, das natürlich sonst in allen Momenten immer mit einwirkt. Vielleicht kannst du uns nochmal in diesen Augenblick mit einnehmen.
Das war lieb. Ja, da habe ich mich gefreut und jeder, der sagt, das ist ein eigenes Enkelkind. Ja, das da mitläuft und dann ins Ziel kommt und dann so herumschaut und dann hast du eine Medaille, dann hängst du das um. Und das war ja tatsächlich so. Ja. Da freut man sich schon. Ja. Aber das ist auch bei den eigenen Kindern so. Ja, ich kann mich erinnern, wie der Dominik das erste Mal einen Skihang runtergefahren ist, wie stolz das er war. Oder der Patrick, wenn er kurz Radrennen fährt, da ist man immer stolz. Und beim Enkelkind ist es genauso. Und jeder, der sagt, da hat es was. Aber ich habe übrigens auch eine Frau, die das Ziel erreicht hat beim Wien-Marathon. Das war ein besonderes Erlebnis.
Aha, ja, das hat meine Recherche natürlich nicht.
Siehst du das?
Ja. Nicht verraten.
Ja, wo ich sie mit einem Blumenstrauß empfangen habe. Ja, na, das war auch sehr emotional.
Ja, das ist eine sehr noble Episode aus 40 Jahren, über 40 Jahren genau. VCM. Jetzt springen wir mal ganz back to the roots und irgendwie unsere Wurzeln sind vielleicht sogar ähnlich, auch wenn es aus anderen Zeiten und wenn ein Pass mit Landesgrenze dazwischen ist, sehr alpin geprägt, sehr ländlich geprägt und ich sage mal plakativ, es wurde immer schon überall Fußball gespielt, wo eine flache Wiesen war und es ist überall Ski gefahren worden, wo ein Steilhang war im Winter. Wie hat sich die Leidenschaft, deine Leidenschaft zum Laufen ergeben und wie ist daraus Liebe geworden?
Ganz einfach. Zum Skirennfahrer hat vom Elternhaus her das Verständnis und das Geld gefehlt. Zum Fußballspielen hat es nicht gereicht, weil ich zur Botschaft bin. Alles, was für mich rund ist und mit einem Ball zu tun hat, ist, das habe ich zuletzt bewiesen beim Golfspielen. Geht nicht. Also ist einmal das Wichtigste, was im Sport in Österreich gibt, ausgefallen. Meine Schwester hat Leichtathletik betrieben und dann habe ich mir gedacht, das könnte ich auch mal probieren. Und ich bin dann auf den Sportplatz gegangen und dann habe ich mich da vorgestellt und habe gesagt, ja, ich bin der Bruder von der Schwester und ich möchte Leichtathletik machen. Und der damalige Obmann von dem Verein hat gesagt, na, dann laufen wir mal eine Runde, 400 Meter. Und dann bin ich 400 Meter gelaufen, keine Ahnung warum, weil das halt so wollte. Und dann hat er gesagt, habe ich gefragt, bin ich hin? Habe ich gesagt, und wie war das jetzt? Und dann hat er gesagt, das war ich 14. Und dann hat er gesagt, ja, das war eh gut. Aha. Und dann bin ich mein erstes Rennen gelaufen, ein paar Tage später. 1000 Meter. Ich weiß es noch, in 3 Minuten und 14 Sekunden. Und eine Woche oder 14 Tage später bin ich gelaufen, 3:01. Und dann das nächste Rennen, 2:53 oder so irgendwas. Ja. Und auf einmal haben alle gesagt, hey, der ist gut, der kann was. Und das war zum ersten Mal, dass zu mir wer im Sport gesagt hat, der kann was. Weil im Fußball hat es keiner gesagt. Und Skifahren war kein Thema. Und so bin ich reingerutscht. Und dann bin ich halt, ein paar Jahre später war ich einer der weltbesten Hindernisläufer. Dann, ob das Liebe war oder was, weiß ich nicht. Ja, das war halt so. Ja, vielleicht war es die Liebe zum, oder der Drang, erfolgreich zu sein, etwas zu schaffen, etwas zu leisten, ob es Liebe war, weiß ich nicht.
Heute kennen die sicher viele eher als Mann hinter dem Wien-Marathon. Besonders die jungen Leute vielleicht wissen das gar nicht, dass du früher Spitzensportler warst.
Das ist es sicher nicht.
Also der Canvas ist ja eine Untertreibung. Du warst ja Fünfter bei der EM, Olympiateilnehmer, zweimal Dritter in der Jahresweltrangliste im 3000 Meter lang, 3000 Meter Hindernislauf. Mhm. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie Spitzensport damals war? Mhm. Weil du hast ja auch sehr interessante nationale Mitstreiter oder vielmehr eher Teamkollegen gehabt in einer Epoche, in der Österreich im Laufsport schon sehr viel erreicht hat.
Also, wenn ich das auf den Punkt Ring, muss ich sagen, okay, da war sicherlich eine große Portion an Talent da. Das war sicher da. Aber da gibt es viele. Talentierte junge Menschen gibt es viele. Ich hatte aber da ein Riesenglück. Ich habe die richtigen Leute gefunden mit im Verein als Trainer, die mich geführt haben, die mir die Wertschätzung gegeben haben, die mir die Motivation gegeben haben oder die Begeisterung gegeben haben, dass ich halt in Tirol Mitte der 70er Jahre zu sagen, du bist ein Läufer, das hättest gleich mir setzen können mit, du hast einen Kläscher. Weil Laufen war damals nicht gesellschaftsfähig. Ja? Und jetzt musst du erst einmal mit einem 14-Jährigen motivieren, der sagt, du hast ein riesiges Talent, mach was damit, tu was damit. Das Glück habe ich gehabt. Das haben viele junge, Talentierte nicht. So. Und das, was du gesagt hast mit der Epoche, und dann kam natürlich dazu, dass es in Österreich damals den Dietmar Milanek und den Robert Nemeth auch gegeben hat, ja, die Ähnliches hatten, Talent und das richtige Umfeld. Der Dietmar mit seinem Bruder, mit dem Hubert, und der Robert mit dem Hubert. Und dann hatte ich das Glück, dass ich mich dieser Gruppe anschließen konnte. Dass ich zum Bundesheer gekommen bin, das Bundesheer hat mich dann versetzt in die Südstadt, ich das bereit war, diesen Schritt zu machen, weil ich hätte sagen können, ich bleibe in Tirol, dann wäre wahrscheinlich meine sportliche Karriere nicht das geworden, was es dann wurde. Also das ist schon ein Glück. Und wenn du das nicht gehabt hättest, oder wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre das ganz, ganz anders gewesen. Pech habe ich gehabt, dass ich halt ständig, also so oft verletzt war. Dadurch war meine sportliche Karriere oder meine Leistungsfähigkeit nicht die, die ich bringen hätte können. Ich bin überzeugt davon, dass ich noch viel, viel besser werden könnte, wenn ich nicht so oft verletzt gewesen bin. Das war mein Pech. Ja? Dadurch bin ich schon relativ früh, habe ich wieder aufgehört. Ich habe schon mit 28 meine Karriere beendet. Ja? Das Glück dazu war, dass ich dadurch die Chance gehabt habe, in eine Branche hineinzuschnuppern, nämlich in die Eventbranche hineinzuschnuppern, um das zu erreichen und das zu machen. Und das war ja wieder Glück, dass ich das machen durfte, dass ich die Chance gekriegt habe, Veranstaltungen zu machen und dann die Chance gekriegt habe, den Wien-Marathon zu machen.
Hat man dich dazu überreden müssen oder warst du sofort Feuer und Flamme von der Idee?
Beim Marathon war das so, dass man mir schon einmal gesagt hat, dann machst du, wenn du gescheit bist, das war im Rahmen einer Auseinandersetzung, dann, wenn du gescheit bist, machst du. Und damals habe ich mir gedacht, das ist jetzt noch zu früh. Ein Jahr später war dann die Zeit reif und dann habe ich gesagt, ja, da hat man mich nicht mehr überreden lassen.
Wenn du deine Erfahrungen aus deiner spitzensportlichen Karriere vergleichst mit dem Spitzensport von heute, den du siehst seit vielen Jahren durch die Veranstaltung, viele der sehr guten Läufer, die in Wien gelaufen sind, und da auf der anderen Seite mit deinem Sohn Patrick, wo sind da die wesentlichen Unterschiede, wo sind aber auch die Gemeinsamkeiten?
Das habe ich oft nachgedacht. Interessant, dass du das die Frage stellst. Ja? Das sind ganz andere Welten. An Patrick hat man nie sagen müssen, du musst jetzt trainieren gehen. Er ist immer trainieren gegangen. Ich auch. Ja? Du musst dir mal vorstellen, du fängst mit 14 zum Laufen an und mit 15 und mit 16 und mit 17, da gibt es auch andere Interessen. Ja? Da gibt es dann die ersten Fashion-Mädeln, mit denen du gerne herummachen würdest, da gibt es die Partys im Keller unten, da habe ich nichts auslassen. Nichts. Ja? Aber ich bin immer trainieren gegangen. Das war wesentlich. Ja. Beim Patrick war es ähnlich. Ich glaube aber, der Patrick hat einiges auslassen. Der ist viel, viel. Die heutige Jugend, die Spitzensport betreibt, ist viel, viel konsequenter, glaube ich. Also der Patrick sicher, als ich es war. Also, wenn ich so konsequent gewesen war, in allen Bereichen, was die Ernährung betrifft, was das Rundherum betrifft, war ich auch besser geworden. Vielleicht war ich dann weniger verletzt gewesen. Ja. Also das war, den Unterschied merkt man sehr, sehr wohl. Ja. Und ich denke mir, wenn ich gerade nicht, was wir alles aufgeführt haben, wenn nichts auslassen, ja, das kann sich der Patrick heute nicht leisten.
Ist vielleicht ein Zeitgeistproblem oder
der Anspruch mehr ist, Wissen? Mehr Wissen, der Anspruch ist viel, viel größer. Das allgemeine Wissen ist über Sport, wie der Sport funktioniert, ist größer. Die Thematik der Ernährung ist eine ganz andere und das ist ein Game Changer. Ja. Es ist viel professioneller. Heute ist Spitzensport Beruf. Wir waren nur Amateure. Das kommt schon dazu. Obwohl wir professionell für damalige Verhältnisse professionelle Strukturen hatten. Nur heute ist das ganz was anderes. Ja. Heute ist das, wenn man an Peter Herzog haben, mit was der alles rundherum, was der für Möglichkeiten hat. Oder über was die alles nachdenken. Ein Masseur, wir haben keinen Masseur gehabt. Eine Ernährungsberatung, Psychologen, das hat es alles nicht gegeben.
Jetzt machen wir einen nächsten kleinen Themensprung. Uns eint ja eine Kernbotschaft, du mit dem VCM-Team seit vielen Jahren und Jahrzehnten im großen Stil, wir als Run-Up im viel kleineren. Aber wir senden Impulse an die Gesellschaft aus, weil wir überzeugt sein, dass das Laufen gut für die individuelle Gesundheit, gut für das individuelle Wohlbefinden ist und die Summe daraus unserer Gesellschaft gut tut, vielleicht / tun würde. Du hast über die vielen Jahre deine Persönlichkeit und deine Bekanntheit und da deine Stellung als starker Mann hinter dem Wien-Marathon oft genutzt, um auch bis hinauf zur politischen Ebene einmal Kritik anzubringen, einmal Finger in die Wunde zu legen, aber auf der anderen Seite auch Wünsche, Anregungen zu teilen, Visionen vorzubringen. Wo glaubst du, liegt bei uns in Österreich die Schwäche, dass wir heute schlechtere Gesundheitsdaten und auch niedrigere Aktivitätsraten, was die sportliche Bewegung betrifft, haben, als die meisten anderen Länder westlich von uns in Europa und vor allem nördlich?
Weil der Sport in seiner Gesamtheit nicht den Stellenwert hat, den er brauchen würde. Es geht von ganz oben in der Politik bis hinein in die Familie. Natürlich gibt es viele Familien, die Gutes tun für ihre Kinder, für sich selbst und für, also für die Erwachsenen und für die Kinder. Viele, viele. Aber der überwiegende Teil ist das nicht, noch nicht angekommen, wie zum Beispiel in den nördlichen Ländern von Europa. Da hat der Sport einen ganz anderen Stellenwert. Da hat der Aktivsport einen anderen Stellenwert. Wir haben eher einen. Der Sport in Österreich hat eher einen Stellenwert. Aber der ist zweigeteilt. Die einen sind die aktiv und die anderen sind die passiv. Ja, bei uns sitzen viel zu viele Leute vom Fernseher und schauen Sport. Und zu wenig sagen, dann mache ich es auch, ich probiere es auch. Es fehlt da in Österreich eine Sportvision. Wir wollen überall dabei sein, aber das funktioniert eben nicht. Die nordischen Länder sind nicht überall dabei, aber sie sind dort dabei, wo sie ihre Ressourcen haben. An dem fehlt es ein bisschen und das verfolge ich schon sehr lange. Der Sport ist in Österreich, in der Politik ist der Sport ein Wanderpokal. Der Herr Minister Kogler, ich glaube, er ist mein 33. Sportminister, Sportstaatssekretär, in der Zeit, wo ich seit ich den Marathon mache, nicht seit ich Sport mache. Das zeigt eigentlich vieles. Gell? Jetzt kannst du das ausrechnen. 33 in 40. 1, weiß nicht wie viele Jahre, das hat man genau mal recherchieren. Ja. Hast einen neuen Sportverantwortlichen, hast neue Kabinettschef, hast die immer wieder von vorne anfangen und immer wieder was Neues versuchen. Oder auch nicht. Das an dem scheitert es.
Wenn wir über den anderen Pol deiner Palette sprechen, über die Familie, das ist ja viel, alles was in Familie passiert, ist viel von Vorbildfunktion der Eltern abhängig.
Sehr viel, ja.
Also zahlen wir da vielleicht Fehler der Vergangenheit einfach noch?
Vielleicht kann man es so festmachen. Schauen wir uns die erfolgreichen Spitzensportler in Österreich an. Und dann schauen wir an, wo kommen sie her, aus welcher Struktur kommen sie. Kommen sie aus dem organisierten Sport oder kommen sie aus der Individualität der Familie? Und ich bin überzeugt davon, die meisten kommen aus der Struktur der Familie heraus. Die Familie ist, die Eltern sind die Treiber und die Geldgeber. Hirscher, Muster, Team. Die sind ja nicht erfolgreich geworden, weil die Verbände so stark sind. Patrick, definitiv. Da hat der Papa richtig sich darum gekümmert. Er hat nicht gesagt, du musst jetzt trainieren gehen, aber ich habe ihm halt die Basis gelegt und ich habe ihm die Dinge ermöglicht und ich habe investiert, meine Frau hat investiert, Zeit investiert und ich bin mit dem Buben herumgefahren, zu den Rennen gefahren. Der Verband, der hat ihn dann entsendet zu den Rennen hin, zu den großen, wo er im Nationalteam gefahren ist. Und das ist natürlich dann, um viele Spitzensportler zu haben, ist das zu wenig.
Und das könnte in der Folge auch bedeuten, dass die Verbände und ihre Strukturen, die weit ausstrahlen, zu schwach sind, um diesen Sportgedanken in der Basis anzubringen?
Zu schwach würde ich jetzt nicht sagen. Es fehlen die Möglichkeiten.
Kommen wir wieder zum Ausgang unseres Gesprächs zurück und wollen vielleicht ein bisschen nach vorne schauen. Du blickst jetzt zurück auf, oder es sind zu Ende gegangen, muss man ja korrekterweise sagen, 35 Jahre VCM unter deiner Leitung. Ich meine, der VCM ist halt der Größe in Österreich und auch in der europäischen Laufszene. Wir haben darüber gesprochen, dass dein Mut, dein Innovationsgeist und deine Visionen oft ein kräftiger Antreiber in der Entwicklung waren. Auf Basis deiner Erfahrungen und deinem Wissen, das du angesammelt hast, welche Beziehung wird die Wiener Gesellschaft, die österreichische Gesellschaft zum Laufen zukünftig haben?
Ich glaube, es wird wachsen. Das ist jetzt vielleicht wieder eine Spinnerei. Ja? Die Einflüsse werden, die werden sich verändern. Da haben wir Themen. Das eine ist die wirtschaftliche Seite. Da hat sich nichts geändert. Die wirtschaftliche Seite war immer da. Ja? Und Laufen war immer eine günstige Sportart. Viele werden erkennen, okay, wenn ich das eine nicht mehr kann, aber Laufen geht noch immer. Für den Laufsport wird sich neue Chancen ergeben. Punkt 1. Der Punkt 2 ist, natürlich hat unsere Klimakrise, natürlich hat die steigenden Temperaturen, das wird, auch das ist eine Chance für den Laufsport, nicht fürs Skifahren. Vielleicht ändert sich das alles wieder einmal. Ja, das werden wir auch nicht mehr erleben. Ja. Aber die Leute werden vor allen Dingen im Osten von Österreich die Schneetage, wo man schlecht trainieren kann, die werden immer weniger. Also ich kann mich erinnern, als ich 78 im Herbst 78 in die Südstadt gekommen bin, da haben wir richtig noch Winter erlebt, wo wir echt in der Dreierhalle, in der Ansahalle in der Südstadt gelaufen sind, Dietmar, der Robert und ich, 650 Runden, weil man nicht rausgehen hat können, weil es so an viel Schnee gegeben hat und so windig war und Schneesturm war. Das habe ich aber schon lange nicht mehr erlebt. Ja, oder wo man auf der Prater Hauptallee einfach nicht laufen hat können, weil es viel zu eisig war und viel zu viel Schnee war. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also, und dann, wer fängt dann zum Skifahren an? Also das ist in Summe für die Welt nicht gut, aber für den Laufsport bietet es eine Chance. Und wenn ich das eine nicht kann, mache ich es andere. Ja. Und wenn ich es auf dem VCM niederbricht und runterbricht, muss ich sagen, okay, wir sind im April und es wird viele geben, die werden sagen, na, im Herbst, da muss ich noch über die Hitze, in der Hitze trainieren. Valencia ist von, du kennst das Thema eh, ja, wo viele einfach sagen, nein, im August, also Juli, August, September trainieren, fangen wir im September an, Oktober, November, dann rennen dann im Dezember. Also auch da wird es eine Verschiebung geben. Da sind wir im April wieder gut dran. Ja? Weil wenn es keinen Schnee gibt, dann können die Leute laufen gehen, haben sie Ende Februar, März, können sie auch trainieren. Das stellt man so vor.
Du hast dein VCM jetzt in den letzten Jahren sachte in vertrauensvolle Hände übergeben. Dein älterer Sohn, der Dominik, kennt natürlich die Veranstaltung seit Kindertagen an und die Katrin Widu ist auch schon sehr lange im Team. Die beiden werden jetzt als Doppelspitze fungieren. Trotz dieser, würde ich sagen, sehr günstigen Ausgangsposition, hat es bei dir Augenblicke in deinen Gedanken der Unsicherheit gegeben, wo du dir gedacht hast, wird das wirklich so, wie ich mir das wünsche?
Nein. Niemals. Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal habe ich darüber nachgedacht und gesagt, kann das funktionieren? Ich war mir von Anfang an sicher, das wird funktionieren. Weil es gibt ja nicht nur die zwei. Ja? Die zwei machen ja den Marathon auch nicht, da gibt es schon ein ganzes Team dahinter auch noch.
Was sind die großen Herausforderungen, die auf die beiden und das Team dahinter in den nächsten Jahren zukommen wird?
Die gleichen Probleme oder die gleichen Herausforderungen, die wir sie jetzt auch hatten. Ja? Das ist immer die wirtschaftliche Seite, die Finanzierungsseite. Es hat immer wieder Probleme gegeben, aber es wurde immer gelöst in der Organisation, in der Umsetzung. Werden Straßen aufgerissen, kurz vor der Veranstaltung, wird eine Baustelle gemacht, also solche Dinge meine ich. Ja. Die hat es in der Vergangenheit gegeben, das wird es in der Zukunft auch geben. Und manchmal ist es ein bisschen mehr und manchmal ist es ein bisschen weniger. Ja, hoffentlich kommt keine Corona-Krise mehr. Ja, das war sicher die größte Herausforderung, eh für uns alle. Ja, das hoffe ich, kommt nicht mehr oder nicht mehr so schnell. Aber dann weiß man es auch schon, dann würde man auch schon wissen, wie man damit umgeht. Ich habe jetzt nichts am Radar, wo ich sage, boah, das kann ein richtiger Radar werden.
Wie wirst du den VCM 2024 verfolgen?
Vielleicht schaffe ich es das erste Mal seit 1989, dass ich dass ich nicht am Start bin.
Du könntest so, ja auch auf der anderen Seite der Startlinie stehen, rein theoretisch.
Nein, das ist sicher nicht. Nein, Marathon laufe ich kaum mehr. Und auch keine kürzere Distanz, weil ich einfach nicht mehr vom Bewegungsapparat her nicht mehr das erhebe. Ich vermute, ich werde irgendwo im Zielbereich stehen und werde das im Zielbereich aus dem so einem abgesperrten Bereich mit Freunden, mit dem Rest meiner Familie, mit meiner Frau und vielleicht ist der Patrick da, werde es genießen.
Die letzte Frage ist noch eine wichtige, weil eine sehr persönliche. Du hast ja jetzt so viel Freizeit wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
Ja.
Und du hast jetzt zwar gesagt, dass du nicht am Start sein wirst beim Vienna City Marathon, also nicht konkret im Lauftraining gerade bist. Trotzdem, ich kenne Episoden, das zum Beispiel die Katrin Wido hat mir das schon öfters erzählt, die würde ich anrufen und dann sagt der Wolfgang, ich kann gerade nicht, ich bin am Radl, ich rufe dich nachher zurück.
Ja.
Also wie viel Sport ist im neuen Lebenskapitel von Wolfgang Konrad drinnen?
Viel, aber das war auch immer schon. Aber Sport hat seit meinem 14. Lebensjahr mein Leben beherrscht. Als aktiver und als passiver. Jetzt wieder, eigentlich seit 2019 wieder sehr, sehr regelmäßig, teilweise sehr intensiv, mit Rudern, mit Laufen, mit Radfahren, mit Krafttraining, mit Wandern, auch mit den Stöcken. Also da ist die Palette relativ groß und das hat eine große Bedeutung für mich weiterhin. So habe ich es aber auch ausgelegt gehabt. Ja. Ich will, wenn ich in Pension bin, mehr Zeit für Skifahren gehen im Winter und für Wandern und für Bergsteigen und Berggehen. Das wird ein Großteil meiner Beschäftigung sein. Und dann kommen dann natürlich noch drei Enkelkinder dazu.
Die wollen auch bewegt werden.
Die wollen auch bewegt werden. Ja, momentan werden sie noch eher von den Müttern und von den Vätern bewegt, aber und von der Oma. Aber der Opa darf auch schon laufen mit der Luisa. Die will nur laufen.
Perfektes Schlusswort. Aber danke dir für das spannende, analytische und auch inspirierende Gespräch. Der Lauffrühling steht vor uns. Ich hoffe, dass diese Run-Up-Podcast-Folge die Lauf-Community inspiriert. Der Vienna City Marathon am 20. und 21. April mit seiner 41. Auflage. Davor der Linz Marathon und ein Salzburg wird gelaufen dann am Wochenende des 12. Mai.
Passt. Wir freuen uns auch schon drauf.
Danke.
Ich sage danke.
Das war ein Blick hinter die Kulissen des Vienna City Marathon mit Wolfgang Konrad. Wir hoffen, ihr konntet neue Perspektiven entdecken. Alle Episoden des Runner-Podcasts und Wissenswertes über das Laufen findet ihr auf runner.eu. Danke und bis bald!